Crisis? What Crisis? 8. Staffel. Herausforderungen spielend meistern. Folge 9. Bedeutsamkeit. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomart und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis. Und wir sind ja schon gut im Laufen des neuen Jahres, in der dritten Woche jetzt bereits. Und Sven hatte beim letzten Mal uns so drei Bereiche genannt oder drei Elemente und hat dann gefragt, naja, es ist ja ein ganz bekanntes Modell und das war das Salutogenese-Modell. Und darum haben wir jetzt gesagt, wir setzen da nochmal drauf auf, dass wir den Bereich der Bedeutsamkeit uns heute mal vornehmen. Und Sven, Bedeutsamkeit, du hast ja auch noch gleich einen Artikel, den du uns nochmal vorstellst, der vor ein, zwei Wochen dann rausgekommen ist, so Anfang Januar. Was hat der jetzt mit Bedeutsamkeit oder was hat Bedeutsamkeit und Salutogenese überhaupt mit dem Ganzen zu tun, dass wir uns im Arbeitsleben wohlfühlen können?
Ja, ich glaube, aus dem Modell von Salutogenese ist das ja so ein bisschen, die Bedeutsamkeit ist ja äquivalent mit der Sinnhaftigkeit, also je nachdem, in welches Modellbild ihr jetzt reinguckt von Salutogenese. Und die Sinnhaftigkeit ist halt die Idee, dass ich irgendwie einen Sinn in meinem Leben, / dann in meiner Arbeit sehen sollte, könnte, dürfte, müsste. Um langfristig halt diesen einen Bestandteil von Gesundheit am Leben zu halten. Und der wird immer diskutiert als einer der wichtigen. Und wir kennen es ja auch aus dem betrieblichen Kontext, wenn wir diese ganze, vielleicht auch manchmal sehr anstrengende Diskussion um Purpose sehen, wo wir halt immer wieder sagen, Sinn ist so ein wichtiger Teil. Und daher kommt es halt auch in dem Modell, dass wir das brauchen. Ja. Und eingestiegen sind wir gerade vorhin schon mal ja über genau eine spannende Sache. Wie viele Menschen sehen denn so einen Sinn in ihrer Arbeit und sind aufgrund des Sinns dann auch hochmotiviert ihre Arbeit?
Kann es denn nicht auch manchmal sein, dass wir zwar einen Sinn sehen und trotzdem die Motivation nachlässt?
Also ich glaube, die Bedingungen, also Kontextfaktoren und Contentfaktoren, um zwei wunderschöne, tolle englische Begriffe da reinzuschmeißen, spielen natürlich da eine Rolle. Ne? Also einmal die Arbeit an sich, das wäre der Content. Und dann in welchem Kontext passiert die? In diesen zwei Bereichen guckt man sich das Ganze ja an. Und ich glaube, einen Sinn könnte ja durchaus bei Arbeit ganz, ganz wenig mit meiner Arbeit zu tun haben. Also ich könnte zum Beispiel zur Arbeit gehen, um schlichtweg meine Brötchen am Montag kaufen zu können. Ja, und dann wäre es ein reiner Überlebenseffekt, Brötchen kaufen. Das ist ganz vereinfacht zu sagen, den meine Arbeit als Sinn erfüllen müsste. Ja, und dann bräuchte ich nicht ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung oder eine tolle Tätigkeit, die diesen, die einen Sinn in sich hat, sondern der Sinn ist einfach Geld verdienen, um zu überleben. Also ein Grundbedürfnis zu befriedigen wäre es ja dann sogar eher. Ja.
Wenn ich das mal aufnehmen darf, gerade jetzt, ne, das ganz dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, Grundbedürfnisse sind erledigt. Und wenn ich jetzt mal Maslow sehe und sage einfach, hey, wie geht's denn dann weiter? Also Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen, Kleiden, Sex, diese Grundbedürfnisse, die Maslow in seiner Bedürfnispyramide mal beschrieben hat. Also über diese Dinge, wenn wir über Bedeutsamkeit sprechen, muss ich mir in unserer Gesellschaft, ich sag's mal in Tüttelchen, satten Gesellschaft, keine großen Gedanken machen.
Ich würde, wenn du Maslow benutzt, dann kann man ja die Etagen sich ein bisschen anschauen. Ja, ne? Das, was du sagst, ist ja dieser physiologische Teil. Ne? Also ich habe was zu essen, was zu trinken und ich habe Durst, ich kann auch Luft kriegen. Ne? Das wären so die physiologischen Sachen. theoretisch, wenn du die Stufen hochgehst, das nächste sind Sicherheit.
Ja.
Ja. Dann sozial.
Richtig.
Dann das Ich. Dann fängt ja eigentlich erst Ich an. Und jetzt wäre ja die Frage bei der Arbeit, wo dockt das System? Also wenn man nur mit diesem Modell geht, ist natürlich umstritten, ob das als einziges überhaupt funktioniert. Kann man ja ganz viel drüber diskutieren. Aber ich sehe solche Modelle ja immer als einen Rahmen zum Denken. Und es macht Spaß, darin zu denken. Aber wenn du das siehst, dann überleg mal, was ist denn das, was dann eventuell bei jemand in der Bedeutsamkeit oder in der Sinnhaftigkeit seines Arbeitsplatzes nicht mehr funktioniert? Auf welcher Ebene stockt der in Maslow? Was würdest du da sagen?
Ja, also an jeder Stelle stockt es im Augenblick, nur wir nehmen es noch nicht so wahr.
Okay.
Also zwischen dem, was eigentlich passiert in der Gesellschaft, die Grundsicherung, die Grundbedürfnisse, du sagst, die physiologischen Grundbedürfnisse, die da sind, die sind ja scheinbar und auch, wie soll ich sagen, in der Wahrnehmung in unserer Gesellschaft weit vorhanden. Es wird immer wieder gesagt, boah, das ist alles ganz schlecht und es geht mir die Butter nicht mehr fallen. Stimmt aber ja gar nicht, weil die, ja, und wenn ich jetzt gehe, zweite, die Sicherheit.
Aber
ja.
Ich wollte sagen, das ist aber ja schon die zweite Ebene, die du beschreibst, ne? Also eigentlich müsste sich keiner von uns, hoffentlich oder viele, müsste man ja immer erst sagen, keine Gedanken über Essen machen.
Ja.
Aber die Angstfreiheit und Vorsorge, die ja in dem zweiten drin ist, da wird's schon ein paar mehr erwischen.
Richtig. Und das nimmt im Augenblick massiv zu, weil die Verunsicherung durch das, ich will keine politische Diskussion aufmachen, aber die Verunsicherung, die in unserem täglichen Leben denn dann da ist und die viele Menschen gar nicht wahrnehmen oder ignorieren oder die keine Relevanz haben, kein Gewicht haben in ihrem täglichen Leben, weil sie in einer vermeintlichen Sicherheit leben, immer noch mal sagen, mir geht es trotzdem schlecht, ja, ob das nun gefühlt ist oder wahr ist. Es gehört dann noch eine zweite Geschichte, eine Stufe hast du ja bei Maslow ausgelassen, Gruppenzugehörigkeit. Ich brauche die Gruppe gar nicht mehr. Ja, ich brauche die Gruppe nicht, um mich wohl zu fühlen oder ja, vielleicht brauche ich sie wirklich nicht mehr. Aber wir sind ja ein soziales Wesen.
Ja, und ich glaube, da ist für mich eine große Krux, Manfred. Ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch so haben. Überleg mal, Zugehörigkeit zu deinem Arbeitsplatz. Also nicht nur in deinem privaten, aber Zugehörigkeit zum Arbeitsplatz. Und das ist das soziale Motiv. Die Frage ist, ob Arbeit das noch erfüllen soll, darf, muss für die Leute heute.
Das ist ja die generelle Frage. Also einmal Maslow hat es ja, soweit ich das mal mitbekommen habe, nie als hierarchische Pyramide wirklich gesehen. Er hat keine andere Darstellungsform. Er hätte sie eigentlich lieber auch umgedreht, weil gerade diese soziale Wirksamkeit und das Ganze hat er ja auf einer Erforschungsreise bei den Blackfoot-Indianern in Kanada erlebt. Und da ist dieses Thema, gerade diese soziale Selbstwirksamkeit und alles, was da so ist, die oberste Geschichte, weil man als Sozialkonstrukt arbeitet. Und damit sind wir ja mit, was du gerade gesagt hast, Sven, hier in dieser Zusammenarbeit, mein Arbeitsplatz, meine Einbindung, was wir beim letzten Mal ja auch hatten, bin ich dort gebunden, weil es die einzige Möglichkeit ist, ja, mir irgendwas zu leisten, meinen Lebensunterhalt zu schaffen, oder habe ich eine gewisse Verbundenheit damit, mit den Kollegen, mit den Kolleginnen, aber auch mit dem, was ich tue. Und da bin ich schon auch hin und her gerissen, ob wir wirklich immer diese Sinngeschichte und dieses Purpose, wie es heute gemacht wird, so ganz nach oben stellen müssen. Oder ob das, was du ja auch gesagt hast, und was ich bei meiner Mutter Anfang der 60er Jahre, so 2-3 Jahre nach meiner Geburt, wo sie wieder zum Arbeiten anfing, aber Teilzeit gab es erstmal herzlich wenig, also hat sie erstmal nur Jobs angenommen, um jetzt zum Haushaltsgeld dazu zu verdienen und für mich in die Ausbildung was zu liefern, das war ihr Sinn, aber das war nicht der Sinn, dass die Arbeit ihr den Sinn, also als solches in der Tätigkeit gegeben hat, sondern es war ein Vehikel für etwas. Und genau da sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob das nicht auch etwas ist, zu akzeptieren, dass Leute dafür kommen und dass die nicht immer mit dem großen Strahlen in die Arbeit kommen, sondern dass wir ein, naja, normal klingt jetzt so blöd, aber irgendwie ein handhabbares Modell finden dafür, miteinander umzugehen auch.
Und mir, also da fallen mir spontan zwei Zitate ein. Eins von einem sehr, sehr angestrengten Comedian, der immer gesagt hat, Arbeit heißt so, weil sie Arbeit macht. Ne? Das ist halt einfach ein ganz wichtiger Satz und sie muss nicht immer Spaß machen und sie muss nicht immer Sinn ergeben. Da wäre ich voll dabei. Ich sehe auf der anderen Seite, dann erlebe ich viele Kollegen, die auch in dem Feld tätig sind. Ich glaube, uns fehlt manchmal auch die Reflexion, Zeit, Muße, Gabe, Intellekt, um das überhaupt mal für sich selbst zu reflektieren. Weil ich kriege natürlich ein anderes Bild vorgelebt. Wenn jetzt uns alle erzählen, naja, du musst einfach noch mehr verdienen. Uwe, du hast es mit dem durchschnittlichen Gehalt für Deutschland gesagt. Du musst noch mehr verdienen, du bist da abgehängt. Lass mal lieber noch mal mehr Gehalt, dann wirst du auch zufriedener in dem Sinn deiner Arbeit werden. Dann ist es ein ganz gefährliches Feld.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Absolut. Aber ich glaube auch in unserer Gesellschaft im Augenblick, ne, wenn ich jetzt, ihr sagt, Sinn ergeben, es muss einen Sinn ergeben, oder ist es einfach nur für den simplen Broterwerb? Ich glaube, von dem Fakt, es ist nur simpler Broterwerb, müssten, sollten, könnten wir uns in unserer jetzigen Stufe der Entwicklung in unserer Gesellschaft lösen, obwohl es für eine bestimmte Gruppe in der Gesellschaft immer noch so ist und sie auch das so sehen. Es ist reiner Broterwerb. Ich bin also nicht loyal gegenüber meinem Arbeitgeber und schon gar nicht gebunden an meinen Arbeitgeber durch eine ganz tiefe innere Überzeugung, oder ich suche nicht Sinn erleben, über das wir ja hier auch schon ganz stark philosophiert haben, sondern eine große Gruppe geht dahin in Ermangelung, in Tüdelchen von Alternativen. Das stimmt ja aber gar nicht mehr, weil gerade jetzt in der Gegenwart haben wir die Möglichkeit, oder hätten wir die Möglichkeit, ich sage es mal im Konjunktiv, dass viel mehr Menschen an einem Arbeitsplatz durchaus Sinn erleben, auch dahin sich, dass sie eine Zugehörigkeit zum Arbeitsprozess oder zu ihrer Arbeit finden, ob nun intellektuell oder gequält oder was weiß ich, auf welche Art und Weise. Aber die Möglichkeiten in der Jetztzeit sind eigentlich so groß wie noch nie. Ne, Manfred, wenn du gesagt hast, Nachkriegsgeneration, was haben die gemacht? Da war eine völlig andere Ausgangslage ja da, dass ich sage, ich musste meine Grundbedürfnisse erstmal sichern. Ich brauchte erstmal ein Dach. Ich musste erstmal was essen können. Und ich musste erstmal Schulbildung kriegen oder. Und heute ist das aber so, und da vielleicht gebe ich es einfach so in die Runde. Ich habe so das Gefühl, dass wir aufgrund der vielen Alternativen, die wir haben, und der Leichtigkeit auch diese Gehaltsspirale nach oben zu drehen, weil sie gesellschaftlicher so anerkannt ist. Wir müssen jedes Jahr 7% oder 10 oder 12 mehr verdienen oder bekommen. Das Verdienen wissen wir ja noch gar nicht, erstmal nur bekommen. Die Leichtigkeit dabei koppelt mich eben ab, dass ich da nicht mehr so oft und so lange hingehen muss, weil es reicht ja auch so. Wir hatten gestern die Diskussion in einem Unternehmen. Da arbeitet ein Mitarbeiter in einer Führungsposition immer noch als Aufstocker. Ein völliger Anachronismus.
Ja, aber ich finde es spannend, wenn wir können ja mal von Maslow, wenn wir mal Next Step von Maslow entfernen. Ja. Nächste theoretischen Zugang zu dem Thema, also wir bewegen uns ja immer noch um Zufriedenheit übrigens, ne? Das ist ja so Arbeitszufriedenheit, Motivation, Zufriedenheit generell im Leben, das ist ja unser Rahmen hier. und wir sind in diesem Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit. Wenn du jetzt weitergehst und du guckst an, was die sozialanalytischen Theorien da machen, die haben drei Elemente für uns auf. Die machen dann einmal Zuwendung und Beachtung, die machen Einfluss und Status und die machen dann Sinn. So, und jetzt wäre mal, ich finde es ganz spannend, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht so einen klassischen Mismatch machen. Also, dass da Teile von den dreien hochpriorisiert werden und immer wichtiger werden und andere so langsam unter den Rand verschwinden. Und wir jetzt mit aller Macht versuchen zum Beispiel Sinn hochzuheben, obwohl wir vielleicht lieber auf die anderen beiden auch nochmal gucken müssen, ob die ausgewogen im Verhältnis zueinander sind. Und das wäre zum Beispiel für mich ein Gedanke, was du gerade gesagt hast. Hey, wie generiere ich denn zum Beispiel Einfluss oder Status in meinem Leben? Und dann bist du wieder an einer ganz grundständigen Diskussion. Ist es der Mercedes-Stern auf dem Auto? Ist es die eigene Immobilie? Ist es fünfmal im Jahr Urlaub? Keine Ahnung. Oder ist es, wie bei Manfreds Mutter früher, es gibt eine warme Suppe am Montag. Das ist ja sehr relativ alles. Und genau das ist, glaube ich, das Spannende. Und was klar ist, ist, dass es nicht immer höher gehen kann. Das ist ja auch ein Argument, was wir gerade finden, ganz häufig, ne? Also das ist nicht endlos. Und das ist übrigens immer relativ. Du bist genauso glücklich mit der warmen Suppe wie mit dem Mercedes-Stern auf dem Auto. Nämlich, wenn du sie hast, kurzfristig ja und langfristig nein.
Das finde ich, Manfritzer, das ist das, was ich wahnsinnig spannend finde, diese Ernst & Young-Studie. Ich weiß nicht, wir haben ja gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie sie erhoben wurde, aber die stellt fest, dass in Ländern, in denen vielleicht auch die Spreizung noch größer ist als bei uns von Wohlstand und Armut, aber in Ländern wie Indien zum Beispiel, die Motivation zur Arbeit zu gehen wesentlich höher ist. Also auch motiviert zur Arbeit zu gehen. Also liegt in Indien, soweit Ernst & Young das beschreibt, 58%. Bei uns liegt sie bei 48%. Ja, und jetzt zu sagen, Status in unserer Gesellschaft ist ja relativ geworden. Ja, weil du sprichst vom Stern oder vom Haus oder das ist ja, also das ich habe neulich die Diskussion gehabt, dass hier in unserer Region es als untragbar gesehen wird, dass nicht jeder Straßenbahnfahrer mit 35 Jahren schon ein Eigenheim, sein Eigen nennt, also nicht noch der Bank gehört, sondern was ist dann da noch Status, ja? Und aber auf der gleichen Welle sagen wir dann, wir haben eine gigantische Wohnungsnot in Deutschland. Wie kommt das eigentlich?
Aber jetzt können wir es ja super rund machen, finde ich, weil unter diesen Begriffen, die ihr gerade aufgemacht habt, die nennen wir ja alle Symbole.
Ja.
Also die haben ja bei uns den Begriff Statussymbol. Also die zeigen nur etwas, aber sie sind nicht der Status.
Richtig.
Und jetzt wäre umgekehrt halt die Frage, und dann wären wir vielleicht wieder bei Bedeutsamkeit. Was ist denn dann das Wichtige im Status? Und ich glaube, da hängt das so ein bisschen. Ne? Wir wissen nicht, was Henne, was Ei ist.
Wir haben ja auch bei der Salutogenese, das Thema ist ja noch die Handhabbarkeit dabei gewesen und es war das Thema auch der Wirksamkeit. Also kann ich etwas bewirken? Und was mir da auch jetzt entgegenkam, ein Weihnachtsgruß oder Neujahrsgruß im Endeffekt, der mich erreicht hatte, war im November, waren wir in einem Workshop und es waren Führungskräfte, also auch was ist gerade mittleres Management im Bereich Bedeutsamkeit, die fühlen sich ja auch manchmal nur noch als, naja, Ausführungsorgan und Befehlsempfänger für schlechte Nachrichten und für irgendetwas. Und der war also komplett angefressen, der war ziemlich stinkesauer, war erstmal ziemlich grummelig. Und ist dann so langsam aufgetaut. Und da kam so der Part raus, bei dem war so ziemlich alles in seinem Arbeitsumfeld, stimmte nicht. Also seine Werte wurden permanent verletzt durch obere Führung, durch Prozesse, durch diverse Sachen. Das, was er machen wollte, seine Ziele wurden komplett immer torpediert durch irgendwelche Geschichten und auch das, was er umsetzen konnte oder wollte, so fühlte permanent also eine gewisse Ungerechtigkeit dabei. Dann war eigentlich komplett gefrustet und wir konnten es in dem Workshop nicht auflösen, aber es waren so ein paar Parts, wo wir über das Thema dann gekommen sind, ja, was fühlt er denn? Also ist sein Ärger, ist das Ganze, was er da gerade hat, nach dem Motto, er fühlt es immer, ja, es darf ja nicht sein, also ich darf doch gar nicht so. Und das, was in dem Workshop bei ihm rauskam, war dann auf einmal im Nachhinein, hey, mein Ärger ist völlig zurecht, weil wirklich alles schief läuft. Und er hatte mir jetzt dann eben diese Botschaft geschickt und dann komme ich zum Thema Bedeutsamkeit. Wie kann ich aus der Situation trotzdem was machen? Auf einmal, und das haben wir nicht in einem Workshop gemacht, das war so diese Nachwehen, mit denen er sich dann auseinandergesetzt hat, als er auf einmal mit sich im Frieden war, dass ich meinen Ärger, dass ich meine Wut habe, dass ich mich unzufrieden fühle, das ist völlig gerechtfertigt und darauf kann ich jetzt wieder aufbauen. Und er hat gesagt, ja, okay, ich habe mich jetzt für 2025, habe ich mich noch beworben und habe jetzt den Zuschlag bekommen, dass ich die Azubis betreue. So, und da sehe ich einen Sinn drin, den jungen Leuten einen Weg zu machen, obwohl alles links und rechts ziemlich in meinen Augen SCCH so und so weiter ist. Aber ja, das ist jetzt der Kick und der Weg, den ich wieder gefunden habe. Und da findet der seine Bedeutsamkeit auf einmal und wird auch seine Wirksamkeit finden, weil er etwas machen kann.
Aber das finde ich ja wahnsinnig interessant. Das bestätigt ja eigentlich nur das, was Sven gerade gesagt hat. Was hat diesem Menschen eigentlich gefehlt? Es hat ihm jemand gefehlt, der mit ihm vielleicht mal Psychohygiene gemacht hat, der ihm zugehört hat. Und jetzt hast du ihm zugehört. Ihr habt in dem Workshop keine Antworten gegeben und trotzdem hat es ihm wohlgetan, weil er hat einfach mal etwas rausgelassen, wo er kein Forum gefunden hat oder nicht finden wollte oder sich nicht getraut hat, das diesem Forum zu sagen, wenn es alles ist ringsrum, 360 Grad in der Familie, im Sportverein, in der Arbeit, er kann das nirgends sagen, er kann das nicht mal, keine Ahnung, im Fußballverein sagen. Ja, und was fehlt ihm? Zuwendung und Bedeutung. Und jetzt kriegt er eine neue Bedeutung, indem er den Azubis oder wichtig wird für die Azubis. Und plötzlich fühlt er sich gehört. Die Azubis müssen ihm ja erstmal zuhören, was sie wahrscheinlich auch wollen, weil er ihnen wahnsinnig viel geben kann. Und plötzlich hat er was, was ihm so sehr gefehlt hat. Und das ist dann das, wo Führung vielleicht ein kleines bisschen, ich will es jetzt nicht werten, aber versagt hat in seiner Umgebung.
Wir sind ja in der Zeit schon relativ weit vor. Wenn man jetzt die letzte Eskalationsstufe vielleicht nochmal so in diesen Zufriedenheitsbetrachtungen nimmt, dann wären wir jetzt ja wirklich bei Prozesstheorie. Und da ist der wesentlichste Teil Bewertung oder erlebte Ungerechtigkeit. Das wissen wir heute auch. Also das ist ja alles kein Hexenwerk, sondern das ist jetzt das, was da gegriffen hat. Und das erleben wir dann, glaube ich, in vielen Arbeitsplätzen so. Also diese vor allen Dingen erlebte Ungerechtigkeit heißt ja nicht, dass es ungerecht ist, aber sie wird so erlebt. Und das macht dann die Krux hinten in der nächsten Theorie zur Zufriedenheit. Und ich glaube, wir scheitern immer dann, wenn wir nur einen Teil betrachten. Ja. Also wenn wir nur eins rausnehmen, was wir meinen, das müsste für alle jetzt gut werden, sondern wir müssen viel individueller hingucken, was ist eigentlich jetzt unser Thema.
Und da können wir bei der nächsten Folge ja nochmal draufgehen, was ist unser Thema, was gehört denn dazu? Und vielen herzlichen Dank wieder mal für dieses wunderbare Einstieg in dieses Thema. Und ja, ihr bleibt uns gewogen und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.